Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen und auch schön zu wissen, dass du gerade vom Bildschirm mit dabei bist. Wir befinden uns aktuell in der Predigtreihe. Samuel hat schon angekündigt, das Buch Josua. Das Buch Josua berichtet uns von den glorreichen Zeiten Israels. In dieser Zeit hat Israel erlebt, nicht, dass Gott gut ist, sondern dass er noch viel besser ist. Und deswegen können wir auch für uns, für unser Leben, so viel aus diesem Buch gewinnen, herausnehmen, weil Gottes Plan für uns nicht weniger gering ist. Letzte Woche haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, raus aus der Wüste. Also wir müssen die Wüste hinter uns lassen, damit wir bereit sind, das in Besitz zu nehmen, was Gott für uns bereithält. Heute beschäftigen wir uns mit dem Kapitel 3 und 4. Also wenn du Lust hast, aktuell, lies gerne das ganze Buch mit, dann bist du auch immer voll informiert. Wir werden immer in Einzelkapitel reinschauen. Und heute befinden wir uns am Jordan. Das Volk Israel ist immer wichtige Etappen durchlaufen, damit es bereit war, vorbereitet war, dieses Land Kanaan überhaupt in Besitz zu nehmen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Mit dem Vorbereiten ist es immer so eine Sache. Es ist eine Sache, eine Prüfung zu schreiben, aber eine andere Sache auch dafür zu lernen, sich vorzubereiten. Ich weiß, man sieht es mir nicht ganz so stark an, aber ich werde langsam auch älter. Ich mache zwar noch viel Krafttraining, aber nicht mehr so viel Leistungssport. Und wenn ich dann mal wieder, was ein-, zweimal im Jahr vorkommt, Fußball spiele mit alten Kumpels, dann freue ich mich zu kicken, gehe auf den Sportplatz, laufe den Platz ein-, zweimal runter, mache einmal den hier und sage, hey, kann losgehen. Und am nächsten Tag, wenn ich aufstehe oder auch nicht, dann muss es schon ziemlich gute Gründe geben, um wirklich aufzustehen, denn meine Beine machen es mir ziemlich schwer. Viele Dinge scheitern nicht daran, dass wir nicht motiviert sind, dass wir keine Lust haben, sondern sie scheitern daran, dass wir nicht gut vorbereitet sind. Ein Freund kam mal zu mir und sagte, hey Daniel, das war so februarmäßig, dieses Sommer will ich ein Sixpack haben. Und dabei holte er gerade so auf den Ofen seine Tiefkühlpizza mit Thunfisch. Und ich wusste schon von vornherein, das wird nichts und das wurde auch nicht. Und so ist auch Kanaan. Herrlich, schön. Aber es ist kein Selbstläufer. Und wir erreichen es nicht nur, indem wir die Wüste hinter uns lassen, sondern wir müssen auch dafür vorbereitet sein. Und das Gute ist, wir haben einen Gott, der uns vorbereiten will. Ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke dir, dass wir hier heute Gottesdienst feiern dürfen und dass wir wissen dürfen, du bist hier und du hast uns etwas zu sagen, weil du uns liebst. Das haben wir auch gesungen, weil du einen guten Plan für uns hast. Und ich möchte dich bitten, dass du, ja, unsere Ohren schärfst, das zu hören, was du jedem Einzelnen hier persönlich sagen möchtest und dass du meine Lippen schärfst, um das zu sagen, Jesus, was du heute Morgen sagen möchtest. Amen. Ich zeige euch mal das coole Bild nochmal hier. Ich habe eine Bekannte in Amerika und ihr Papa hat mitten im San Francisco im Ghetto eine Kirche der Hoffnung gegründet. Und ich durfte da mal sein. Und die machen für Menschen, die andere vergessen haben, für die sind sie da. Sie helfen ihnen auf die Beine. Und die haben so eine Art Missionsstelle. Dort bekommen die Leute Essen, also ganz viele Obdachlose auch, bekommen was zu essen, kriegen teilweise medizinische Versorgung. Und was ich am coolsten in meiner Zeit dort fand, die haben eine Privatschule für die Kids aus dem Ghetto. Also die heißen City Impact, schaut euch das gerne mal an, unglaublich tolle Arbeit. Und meine Bekannte, die war dort Schulleiterin. Und die haben eines Tages ein Mädchen aufgenommen, lebte bei ihren Großeltern, die waren schon ziemlich alt. Und mit der Zeit hat sich herausgestellt, dass die Großeltern eigentlich gar nicht mehr in der Lage waren, sich gut um dieses Kind zu kümmern. Und Gott hatte es ihr aufs Herz gelegt, ihr und ihre Familie, und ihr müsst wissen, die hatten schon 4 Kids, dieses Kind zu sich aufzunehmen. Also ein unglaublich starker Schritt. Und sie gaben diesem Mädchen ein Zuhause. Sie gaben ihr Sicherheit, Fürsorge, Versorgung, und ihr ging es von nun an richtig gut. Sie hatte ein Leben, das sie vorher nicht so kannte. Und doch war etwas speziell. Jedes Mal, wenn sie die beiden angesprochen hat, hat sie immer gesagt, Mrs. oder Mister und nicht Daddy oder Mami. Und sie fragte jedes Mal, bevor sie an den Kühlschrank ging, ob sie sich etwas nehmen darf. Sie lebte also in dieser Familie, aber sie war kein Teil davon. Sie war zwar in diesem Haus, aber sie war nicht zu Hause. Sie war nicht in diesem Bewusstsein unterwegs, hey, was dieser Familie gehört, das gehört auch mir. Und ist es nicht interessant, wie lange unser himmlischer Vater schon versucht, uns immer wieder davon zu überzeugen, dass wir vollkommen geliebt und angenommen sind, dass wir seine Kinder sind und dass das alles, was seins ist, auch unseres ist? Vielleicht kennst du diese Zweifel. Schließlich kennt er uns durch und durch. Ob er uns wirklich vollkommen liebt? Er weiß ja all das, was sich in mir verbirgt. Oder diese Angst, mit Gott wirklich ganze Sache zu machen, denn vielleicht weist er einen doch ab. Theoretisch denken wir nicht so. Aber wie bei diesem Mädchen zeigt unser Handeln oft viel mehr, wie unser Bild von Gott ist und von uns selbst. Denn wir alle sind von Erfahrungen und Prägungen im Leben gezeichnet. Und diese Dinge spielen keine unwesentliche Rolle in unserem Leben. Vielleicht warst du schon mal unglaublich verliebt. Du hast dir die Zukunft mit dieser Person vorgestellt und an Kinder, Hochzeit, Haus und all das gedacht. Und dann hat dich diese Person fallen gelassen. Vielleicht dein bester Freund, mit dem du durch dick und dünn in Kindheit gegangen bist. Und dann hat er sich verliebt und hat dich hängen lassen. Kann alles sein. Oder dein Job, für den du gelernt hast, studiert hast. Du hast so viel da investiert und auf einmal ersetzt dich die Firma einfach so. Und dann schauen wir auf diesen Gott, der rein und heilig ist. Und wenn einer einen Grund hätte, so zu handeln, dann wäre es doch gerade Gott. Und so ist es nicht selten, dass wir Christen in seinem Haus sind, heute Morgen. Wir gerne in seiner Gegenwart sind, aber nicht mit diesem Bewusstsein eines Familienmitgliedes. Nicht mit diesem Bewusstsein, hey, Gott meint es noch viel besser mit mir. Der Kühlschrank ist gefüllt, aber wir trauen uns nicht, daran zu gehen. Und in genau solch einer Situation befand sich jetzt das Volk Israel. Sie standen an so einem entscheidenden Punkt. Können wir Gott vollkommen vertrauen? Und hält er auch all das, was er versprochen hat? Darum ging es letzte Woche um das Erbe. Und sie standen nun jetzt am Jordan und lagerten dort 3 Tage. Den ersten Vers habe ich gar nicht mitgenommen. Okay, ich lese ihn euch trotzdem vor. Und Josua machte sich früh auf und sie zogen aus Schittim und kamen an den Jordan. Er und alle Israeliten und blieben dort über Nacht, ehe sie hinüberzogen. Also jetzt wurde es richtig ernst. Jetzt wurde es real. Nicht nur Lieder, die wir singen, sondern jetzt wurde es real. Das, was vor ihnen lag, das kannten sie nicht. Aber sie kannten all ihre Erfahrungen. Alle ihre Vorfahren waren Sklaven. Und die Generation vor ihnen, also sozusagen ihre Eltern oder Großeltern, die mussten in der Wüste umherirren, weil sie Gott nicht vertrauten. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, 3 Tage lagerten die dort, was sie sich für Gedanken gemacht hatten. Hey, was sollte dieses Mal denn anders sein? Was ist, wenn wir schon wieder einknicken und Gott sagt, hey, ihr habt auch nicht vertraut, wir machen nochmal 40 Jahre in der Wüste. Was ist, wenn Kanaan doch eine Nummer zu groß ist? Sie wussten, dass wenn sie nach Kanaan gehen, dort anklopfen, die Leute nicht sagen, ach, Gott hat euch dieses Land versprochen. Oh, sorry. Hey, das konnten wir ja nicht wissen. Ja klar, hier, macht euch hier breit. Wir siedeln um, packen alles und gehen woanders hin. Nein, so war es leider nicht. Und so ist es auch für uns. Viele Glaubensschritte, dieses verheißene Land, was Gott für uns hat, das sind Punkte, die uns menschlich gesehen ziemlich ins Schwitzen bringen können. Wenn Gott uns in etwas Größeres führt, dann kannst du oder solltest du damit rechnen, dass das meistens Dinge sind, die zu groß für dich sind. Denn Gott möchte eins darin tun. Er möchte, dass wir uns abhängig von ihm machen und er möchte uns darin zeigen, wie groß er ist. Ich habe diesen Satz letzte Woche schon gesagt. Denn seine Macht ändert den Stand der Dinge. Und das möchte er zeigen. Aber 3 Tage lang mussten sie grübeln. 3 Tage lang mussten sie sich fragen, was kommt jetzt? Und sie hatten nicht Netflix oder so einen richtig schönen Roman, wo sie gesagt haben, alles klar, ich vertreibe mir ein bisschen die Zeit. Die mussten denken die ganze Zeit. Und ich kann mir richtig vorstellen, dass sie ins Schwitzen geraten. Und jetzt geht's aber los. Am 3. Tag schickte Josua wieder die Aufseher durchs Lager und ließ den Befehl ausgeben, wenn ihr seht, dass die Priester aus dem Stamm Levi die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, aus dem Lager tragen, dann brecht auf und zieht hinter ihr her. Sie wird euch den Weg zeigen. Ihr seid ihn ja noch nie gegangen. Die sollten jetzt durch den Jordan gehen. Und der Jordan, der ist so zu Normalzeiten so 20, 30 Meter breit und 2 Meter tief. Na, guck mal, da ist ein großer, da Wilko ist da. Wenn wir durch den Jordan gehen müssen, Wilko wird es wahrscheinlich schaffen, ne? Aber Gott ist ja halt Gott. Und er hat sich gedacht, ich mache das mal lieber zur Erntezeit. Da ist der Jordan mal eben 1 Kilometer breit durch den Wasserstand. Und der Jordan hat eine ziemlich starke Strömung. Also eine Aufgabe, die nicht einfach war. Denn wir wissen vom letzten Mal, es handelt sich hier um 2 Millionen Menschen. Nicht um irgendwelche Glaubenshelden, sondern um das ganze Volk, wozu auch Kinder, Schwache und ältere Leute gehörten. Und Gott hat gesagt, niemand bleibt zurück, sondern jedem gilt dieses Erbe. Und Gott sagt ihnen, wenn ihr durch diesen Jordan geht, konzentriert euch auf diese eine Sache. Sie geht voraus. Und das war die Bundeslade. Die Bundeslade war das Heiligtum der Israeliten. Darin waren die 2 Steintafeln enthalten und es war der Garant für Gottes Gegenwart. Deswegen sagte Josua auch, hey, geht hinterher, aber geht nicht zu nah, sonst werdet ihr sterben. Also als Gott ihnen sagte, folgt der Bundeslade, sagte Gott, folgt mir, denn ich gehe euch voraus. Ein ziemlich simpler Plan, zumindest für Gott. Folgt mir und ich gehe voraus. Und das Volk könnte sagen, ja, die mussten ja ein bisschen weiter hinten bleiben, aber die Priester, die mussten mit dieser Bundeslade vorausgehen. Sie mussten diesen ersten Schritt ins Wasser tun und wir lesen ihn. Oh no, that's wrong. Yes. Befiehl den Priestern, die die Bundeslade tragen, sobald ihr den ersten Schritt ins Wasser des Jordans getan habt, bleibt stehen. Also Unerwartetes lag vor ihnen und Gott sagte nicht zu den Priestern, hey, ihr müsst schon ein Vorbild sein, schwimmt schon mal voraus, sondern er sagte, macht einen ersten Schritt. Macht diesen ersten Schritt und bleibt stehen. Und das gilt auch für uns, wenn Gott für uns verheißenes Land hat. Gott ermutigt uns und sagt uns, es beginnt mit einem ersten Schritt. Es beginnt mit einem ersten Schritt im Glauben auf das, was Gott gesagt hat, stimmt und er zu seinem Wort steht. Ihr müsst euch vorstellen, den Priestern war bestimmt richtig bange. Aber sie mussten nur einen ersten Schritt gehen. Und ich finde es unglaublich, was Gott mit einem winzigen Schritt alles anstellen kann. Ein winziger Schritt im Glauben, in dem Gott Großartiges bewegen kann. Wenn ich hier auf der Bühne stehe und predige, dann tue ich das nicht alleine. Mein Dienst, meine Predigt ist getragen von Gebet im Vorfeld und im Gebet im Hintergrund. Mein Dienst ist hier getragen von 2 tollen Leuten, der eine macht einen guten Sound, der andere macht eine gute Folie für mich. Oder einem jungen, gut aussehenden Moderator, der mich schön anmoderiert hat. Ich weiß, ich darf sowas nicht sagen, aber er ist noch Single. Okay, damit ihr Bescheid wisst. Ich erinnere mich an eine Jugendfreizeit. Wir hatten einen Jugendlichen eingeladen, der kam bestimmt 2 Jahre nicht mehr zur Jugend. Und irgendwie hatten wir es geschafft, dass er kommt. Und er kam ein bisschen zögerlich an. Und es hat eine Umarmung der Liebe und der Zuneigung gereicht und es war um ihn geschehen. Hey, was kann in deinem Leben, was kann in deinem Umfeld, was kann in deiner Gemeinde passieren, wenn du einen Schritt im Glauben gehst. Eine kleine Bibellese am Tag, ein Gebet am Tag oder ein Dienst in deiner Gemeinde, wenn das im Glauben geschieht. Wisst ihr, als ich hier angefangen habe in der Gemeinde, ich bin ja hier groß geworden, ich habe nicht mit dem Predigen angefangen. Ich hätte es wahrscheinlich auch nie getan, hätte Gott das mir früher gesagt, sondern ich habe 2 Jahre lang im Putzteam gearbeitet. Gott hat gesagt, hey, das war, weiß ich noch ganz genau, eine Predigt, hat Gott gesagt, diene. Ich habe gesagt, alles klar, Gott, diene. Nächste Woche war Ansage, hey, wir suchen noch Leute im Putzteam. Liebe Grüße an Astrid auf jeden Fall, die hat das früher geleitet. Dann hat Gott irgendwann zu mir gesagt, investiere dich in die junge Generation. Und ich durfte erleben, wie mein Leben dazu beiträgt, dass heute coole junge Christen unterwegs sind, zum Beispiel Cora und auch alle tollen Leute, Colin. Und sogar manche Leute in vollzeitigen Dienst gegangen sind. Aber es war aufgrund eines Schrittes. Es war nicht wegen mir, aber es war aufgrund, dass ich einen Schritt im Glauben gegangen bin. Hey, und was kann durch einen Glaubensschritt von dir passieren? Wenn Gott, der Gemeinde liebt, der Gemeinde will, der für Gemeinde gestorben ist, nicht nur hier bestimmte Leute besonders begabt hat, sondern jeden Einzelnen dazu gebrauchen möchte, um diese Gemeinde zu etwas zu machen, was in dieser Stadt einen Unterschied macht. Hey, ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Schau nicht von den Zuschauertribüne zu. Denn Gemeinde Jesu ist zu interessant, ist zu cool, als von oben zuzuschauen. Sondern Gemeinde Jesu ist dafür da, dass wir Glaubensschritte gehen. Ich möchte dich ermutigen, geh einen Schritt im Glauben. Denn Gott geht dir voraus. Sich in Gottes Reich zu investieren, wird niemals ins Leere gehen, weil er es ja ist, der dadurch wirkt. Und wir erfahren in Josua 3 ein unglaubliches Wunder, was das Volk Israel gebraucht hat. Die Priester gingen in ihren ersten Schritt ins Wasser und Gott staute den Jordan so, dass niemand zurückblieb, sondern jeder hindurchgehen konnte. Und wir lesen sogar, kein Fuß wurde nass. Also Gott hat getan, wozu sie nicht in der Lage sind oder waren. Und ich bin so überzeugt davon, dass Gott in dieser Gemeinde so viel bereithält, so viel Gutes machen möchte, Dinge, zu denen du und ich nicht in der Lage sind. Aber Gott hält Ausschau nach Menschen. Gott hält Ausschau nach Menschen, die bereit sind, einen Schritt in Glauben zu gehen. Und die Frage, die wir heute bewegen, ist, hey, gibt mir diese Sicherheit, dass ich vollkommen vertrauen kann, dass dieser Schritt, den ich gehe, nicht ins Leere geht, sondern von Gott getragen ist. Und sie haben dieses Wunder erlebt. Es war das Wunder, was sie brauchten, um sicher zu sein, wenn wir jetzt nach Kanaan gehen, dann werden wir es schaffen. Dann haben wir die Zuversicht, dass er mit uns ist. Dann haben wir die Zuversicht, dass er uns schon den Sieg gegeben hat. Und wir lesen das in den Vers 10. Daran sollt ihr erkennen, dass ihr einen lebendigen Gott habt. Er wird sein Versprechen halten und die Völker des Landes vor euch vertreiben. Also dieses Wunder am Jordan war von Gott ein Zeichen, das ihm die Sicherheit geben sollte, egal was auf euch zukommt, egal welche Schritte ihr geht, ich bin mit euch. Gott gab ihnen also nicht nur eine Verheißung, sondern Gott gab ihnen auch ein Zeichen, dass er zu seinem Wort steht. Ich erinnere mich noch, dass ein junger Mann mal zu mir sagte, ich habe es nicht mehr ganz genauso im Sinn, aber er sagte so viel, hey, wenn Gott sowas heute noch machen würde, dann würde ja jeder glauben. Wenn Gott ein Meer teilen würde, wenn Gott eine Feuersäule schicken würde, dann würde ja jeder glauben. Und ich sagte zu ihm, hey, ich glaube, dass Gott heute noch Wunder tut. Dass er heilt, dass er sogar Tote auferstehen lässt. Aber, ich glaube nicht, dass das Glaube trägt. Ich glaube nicht, dass solche Wunder Glaube tragen. Denn es gibt nur ein Wunder. Es gibt nur ein Wunder, nur ein Zeichen, das die Kraft hat, unser Leben zu tragen. Es gibt nur ein Zeichen, das die Kraft hat, uns die Sicherheit zu geben, egal was vor mir liegt. Gott ist treu und Gott wird mich nicht loslassen. Und das ist das Kreuz. Hey, Gott hat einige Gebete in meinem Leben nicht erhört. Gott hat auch einige Wunder nicht getan. Aber selbst wenn Gott nichts mehr in meinem Leben tun würde, und er tut richtig viele coole Sachen, würde dieses eine Wunder am Kreuz ausreichen, dass ich niemals in Frage stellen müsste, ob es ihn wirklich gibt, ob er mich wirklich liebt und ob er einen Plan für mich hat. Dort am Kreuz hat Jesus uns seine Liebe endgültig bewiesen. Er muss es nicht mehr beweisen. Dort am Kreuz hat er es uns endgültig bewiesen. Denn dort ist er den Weg gegangen, den wir nicht gehen konnten. Dort hat er alles getragen, was ich nicht tragen konnte. Und er ist für mich als Gott ans Kreuz gegangen, obwohl ich es hätte sein müssen. Aber er ist diesen Weg für mich gegangen. Er hat mich frei gemacht. Er hat mir Hoffnung gegeben, hat mir neues Leben geschenkt. Und all meine Fragen, wo ich sicher bin, dass viele niemals beantwortet werden, hat er am Kreuz ein für alle Mal beantwortet. Dort hat er mit mir einen Bund geschlossen, von dem er niemals weichen wird. Aber meine Frage ist an dich und auch an mich. Sind wir zutiefst davon überzeugt? Sind wir zutiefst davon überzeugt, dass das, was dort passiert ist, vollkommen ausgereicht hat? Sind wir davon überzeugt, dass er dort alles getan hat, was nötig ist, um uns seine Liebe zu zeigen, dass er treu ist und dass er zu uns steht? Im verheißenen Land, da glauben das die Menschen. Im verheißenen Land sind sie überzeugt, dass Gott sie mehr festhält, als sie sich jemals an Gott selbst klammern könnten. Sie vertrauen darauf, dass das, was dort passiert ist, ausreicht. Hey, Gott macht keine Spielchen mit uns. Jesus macht keine Spielchen mit uns, sondern am Kreuz ist der Beweis, dass er zu seinem Wort steht. Hey, und wenn es um den ersten Schritt geht, dass du gut zum Beispiel zu Menschen bist, dann tu es nicht, weil es dem Anstand entspricht. Wenn du einen Dienst tust, dann tu es nicht, weil du etwas nur gut kannst. Oder spende auch kein Geld, weil man das einfach so in der Kirche tut oder weil wir hier eine gute Arbeit machen. Das alles wird dich im verheißenen Land nicht tragen. Das wird dich nicht tragen und halten, sondern tu etwas, weil du davon überzeugt bist, weil du tief in deinem Herzen weißt, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, wirklich alles vollbracht hat. Das Verrückte an der Geschichte von Josua ist ja, das, was am Jordan passiert ist, ist auch schon mal vorher passiert. Auch die vorige Generation hat dieses Wunder erlebt. Da hat Gott sogar das Rote Meer geteilt, vorher noch eine dicke Feuersäule geschickt. Also das war noch mal eine Stufe krasser. Aber was war der Unterschied zwischen Josuas Generation und Moses Generation? Der einfache Unterschied ist, dass die Generation Josua diesem Wunder die volle Aufmerksamkeit schenkte. Die Generation Josua schenkte diesem Wunder die volle Aufmerksamkeit. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, damit du und ich nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Hey, wie viel Beweis brauchen wir noch, dass das, was Gott für uns vorbereitet, dass das, was vor uns liegt, dass er dazu steht, dass er uns das geben möchte, wenn er seinen eigenen Sohn nicht verschont. Ich könnte jetzt einen Punkt setzen, aber ihr habt noch 5 Minuten, ja? Ich bin immer höflich, ich frage, das gehört sich so, aber ich rede sowieso weiter. Hey, das Kreuz ist das wertvollste Gut, was wir haben, und deswegen ist es wichtig zu verstehen, dass das auch das umkämpfteste ist in unserem Leben. Israel hatte diese glorreichen Zeiten, aber mit der Zeit haben sie dieses Wunder aus den Augen verloren. Irgendwann hatten sie zu den anderen Völkern rübergeschaut, haben gesagt, hey, die haben König, wir wollen auch einen. Sie waren zerstritten in innerländlichen Problemen und irgendwann sind sie allen möglichen hinterhergelaufen, außer Gott. Und den Gläubigen und der Kirche geht's nicht anders. Jeder, der erwägt hat, Gottes Nähe zu suchen,
der wird schon mal die Angriffe des Teufels zu spüren bekommen haben. Denn die Bibel sagt eins über ihn: Er verführt, er ist hinter uns her und sein Ziel ist es, zu zerstören. Und wenn du das nicht auf dem Schirm hast, wenn du in das verheißene Land gehen möchtest mit Gott, dann ist es so, als wenn du in einen Boxkampf gehen würdest und nicht damit rechnest, dass der, der auf dich zukommt, dir auch auf die Nase hauen will. Also wenn wir in das verheißene Land gehen möchten, dann müssen wir mit seinen Attacken rechnen. Und jetzt ist was Spannendes. Jetzt gehen wir ins Kapitel 4. Ich mache es auch ganz kurz, aber es ist so entscheidend. Ihr müsst euch vorstellen, die Leute spazieren durch den Jordan durch und sind voll gehypt. Die waren so, hey Jericho, wir kommen und packt schon mal eure Sachen. Aber Gott tut etwas, nämlich er hält sie auf. Und das lesen wir in den Versen 1 bis 3. Als das ganze Volk durch den Jordan gegangen war, sagte der Herr zu Josua: Wählt 12 Männer aus, von jedem Stamm einen, und lasst sie 12 Steine aus dem Jordan holen, von der Stelle, wo die Priester stehen. Sie sollen die Steine mitnehmen und dort niederlegen, wo ihr das Nachtlager aufschlagt. Also sie sollten nicht mit diesem Aufwind losstürmen, sondern Gott sagt, nein, schau nochmal zurück, geh nochmal zurück an dem Ort, wo das Wunder passiert ist und nimm diese Steine mit und stapelt sie übereinander. Und wir lesen in den Versen 6 bis 7, wenn später eure Kinder fragen, was diese Steine bedeuten, dann erzählt ihnen, wie das Wasser des Jordan versiegte, als die Bundeslage den Fluss durchquerte. Diese Steine sollen die Israeliten für alle Zukunft daran erinnern. Hey, was ist für einen Christen lebensnotwendig, wenn er vorwärts gehen möchte? Wenn er dieses verheißene Land in Anspruch nehmen möchte? Es ist, erinnere dich, was Gott Gutes getan hat. Also bevor sie losgehen sollten, sollten sie zurückschauen. Sie sollten verinnerlichen, was Gott Gutes getan hat. Wenn du einen Schritt nach vorne gehen möchtest, dann ist es für dich wichtig, dabei sicherzustellen, dass du zurückschauen kannst und sicher bist, dass Gott Gutes getan hat. Und das ist entscheidend für deine Zukunft, diese Vorbereitung. Darauf nicht zu verzichten, sondern sicherzustellen, dass wenn du in die Zukunft gehst, auch den Blick nach hinten hast. Denn es gibt kaum etwas, was wir Menschen besser können, als zu vergessen. Ich könnte dich jetzt fragen, was hast du am Dienstag gegessen? Vielleicht, wenn du ein bisschen lange nachdenken würdest, würdest du vielleicht darauf kommen. Aber wir leben in einer Zeit, in der Informationen so schnell ausgetauscht werden. In einer Zeit, wo wir ganz viel Neues hören müssen, ganz viel Neues gucken können und ganz viele Möglichkeiten haben. Und unser Gehirn ist ständig darauf gepolt, dass Neues kommt. Und das Einzige, wie es unser Gehirn schaffen kann, ist, immer wieder auszusortieren und beiseite zu schaffen, was nicht notwendig ist. Und wenn wir nicht diese Notwendigkeit geschaffen haben, dann werden wir vergessen. Hey, auch David, der König David. Ich finde diesen Vers so cool, in Psalm 103, ich habe ihn, glaube ich, nicht auf die Folie. Da sagt er: Mein Herz, preise den Herrn, vergiss nie, was er für mich getan hat. Und dann führt er alle möglichen Sachen aus, was Gott in seinem Leben getan hat. Als David vor Goliath stand, der war noch ein bisschen größer als Wilko. Was tat er da? Ja, er hatte 3 Steine am Start, er hatte seine Steinschleuder, aber er erinnerte sich, das können wir nachlesen, ich habe jetzt leider nicht die Stelle, das können wir nachlesen auf jeden Fall, er erinnerte sich an seine Kämpfe gegen Löwen und Bären. Er erinnerte sich, wie Gott ihn dort geschützt hatte und ihm dort den Sieg gegeben hatte. Er schaute auf Goliath nach vorne und er erinnerte sich. Das gab ihm die Kraft, sich mit diesem Riesen anzulegen. Und im Alten Testament sehen wir viele so welche Stellen. Noah tat es, nachdem sie aus der Arche ausgestiegen sind. Noah baute einen Altar. Abraham baute einen Altar, als Gott seinen Sohn verschonte. Jakob baute einen Altar, als Gott ihm eine Vision schenkte. Sie alle taten es, damit sie sicherstellten, dass sie in der Zukunft das nicht vergessen würden, weil es überlebensnotwendig ist, sogar für unsere Nachkommen. Es geht nicht nur um dich, sondern es geht auch um die Nachkommen. Ein Zeichen, das für Gottes Realität steht. Ein Zeichen, das dafür steht, dass Gott seine Versprechen hält und alles in unserem Leben ermöglichen kann. Hey, egal, was in deinem Leben gerade gut läuft oder schlecht läuft, Jesus Christus hat am Kreuz alles gegeben. Und egal, was gerade gut für dich läuft, Gott hat am Kreuz alles vollbracht. Hey, lasst uns von Israel lernen, solche Altäre in unserem Leben und um unser Leben herum aufzustellen. Orte der Begegnung und Erinnerung. Hey, es ist so gut, ich nutze es auch, dass es heutzutage so viele coole Online-Predigten gibt. Aber Gott hat die Ortsgemeinde geschaffen als ein geistliches Zuhause für dich. Verzichte nicht auf diesen Altar. Ich erinnere mich noch an den ersten Lockdown. Und wir haben überlegt, als Hauskreis, machen wir nicht. Und auf eine Sache hatte ich keine Lust, auf online. Und wir haben online gemacht. Und ihr wisst, ich gucke gern Fernsehen. Und dann sitzt du da auf dem Sofa und denkst, da wartet die neue Serie. Oder der Hauskreis. Holly kann cool singen, aber online klingt das nicht so gut. Aber ich habe mich bewusst dafür entschieden. Und es war wie ein Altar für mich in diesem Lockdown, der mich immer daran erinnert hat, Gott ist gut, Gott trägt dich, Gott ist bei dir, Gott ist mit dir und es kommen bessere Zeiten. Und ich möchte dich jetzt zum Schluss fragen, hey, worauf gründet dein Glaube? Sind es gute Werte, die du dir angeeignet hast? Sind es Tradition oder die schöne Gemeinschaft oder die ansprechenden Gottesdienste? Ich möchte dir sagen, das alleine trägt dein Leben nicht. Es trägt alleine das Kreuz von Jesus Christus, das alles für dich gegeben hat. Das ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Das ist der Dreh- und Angelpunkt, der uns die Kraft gibt, das in Anspruch zu nehmen, was Gott für uns bereithält. Und ich möchte dich ermutigen. Hey, wie steht's um deine Altäre? Wir haben 2 Jahre Corona hinter uns. Viel Gemeckere, vieles, was drauf und drüber lief. Hey, check mal für dich. Wie sieht's bei dir aus? Hast du sichergestellt, dass du vorbereitet bist, um das, was vor dir liegt, auch in Anspruch zu nehmen? Ich bete nochmal.